Ich freue mich wirklich, bei euch zu sein. Über Lennart bekomme ich ja schon in den letzten Jahren mit, was bei euch so los ist. Ich freue mich über dieses tolle Haus, über das, wie sich eure Gemeinde entwickelt. Und man merkt, hier ist Gott, das spürt man, Gott ist mit euch. Und ich möchte einfach noch beten, noch mal, dass Gott uns jetzt unser Herz weit macht, dass das, was er mir aufs Herz gelegt hat, dass das ankommt und dass alles andere verblasst. Gott, danke, dass du ein Gott bist, der gut ist. Und der Gutes zu sagen hat. Und wenn wir heute Morgen in dein Wort hineinschauen, dann bete ich, dass du uns dein Wort aufschließt. Ich bitte dich für uns alle, dass du uns ein offenes Herz schenkst, dass wir wahrnehmen, was du uns sagen möchtest. Du möchtest reden. Und du hast Lebendiges zu sagen, weil du ein lebendiger Gott bist. Und dass uns jetzt bei dir ankommen und ja, das mitnehmen, dass unser Herz ein fruchtbarer Boden heute Morgen sein für dein Wirken, für deine Reden, weil du liebst es, mit uns unterwegs zu sein. Du hast gute Gedanken und du willst uns jetzt segnen. Danke dafür. Amen. Was ist dein Lieblingsessen? Wovon kannst du nicht genug bekommen? Gerne würde ich jetzt mal ein bisschen durch die Reihen gehen und euch danach fragen, weil übers Essen lernt man sich ja auch so ein bisschen kennen. Man erfährt Vorlieben und das, was so Menschen mögen. Und heute geht es in der Predigt auch ums Essen. Aber vielleicht ein bisschen anders, als ihr denkt. Zweimal im Jahr haben wir in der Matthäusgemeinde in Lüneburg eine Gebetswoche. Das war schon so, als ich damals vor 16 Jahren, jetzt mittlerweile 17 Jahren in die Gemeinde kam. Und bis heute machen wir das so im Frühjahr und im Herbst, wo wir uns jeweils eine Woche lang abends zum Gebet in der Gemeinde treffen. Und an einem dieser Abende im Frühjahr hatte ich in einer Gebetszeit einen geistlichen Eindruck. Ein Bild. Und wir glauben ja, dass Gott lebendig ist, dass Gott heute noch zu uns spricht, zuallererst natürlich durch sein Wort, die Bibel, aber Gott spricht auch durch seinen Heiligen Geist. Wir nennen das dann, dass man einen Eindruck oder ein Bild bekommt von Gott. In der Bibel wird das auch als prophetische Rede bezeichnet. Und wie gesagt, an jenem Abend saß ich während der Gebetszeit da, wir haben gebetet, es war still und ich hatte auf einmal ganz eindrücklich das Bild eines gedeckten Tisches vom inneren Auge und ich wusste, das ist jetzt nicht was, was ich mir ausgedacht habe, sondern ich habe gespürt, das ist was von Gott. Das war so ein wunderbar gedeckter Tisch, an dem man sich gar nicht satt sehen konnte, was da alles drauf war. Und es war ein großer Tisch mit vielen Stühlen drumherum und Jesus war da. Er war der Gastgeber. Aber das Bild hatte was Merkwürdiges. Es fehlten Menschen um den Tisch herum. Wann immer ich über geistliche Eindrücke spreche, damit tue ich immer, dass wenn wir ein geistliches Bild, einen geistlichen Eindruck bekommen, dass dann bestimmte Dinge beachtet werden sollen. Das erste ist, wir geben tatsächlich immer nur das weiter, was wir von Gott empfunden haben. Nicht mehr oder nicht weniger. Wir fügen nichts hinzu und wir lassen auch davon nichts weg. Und wir vertrauen darauf, dass wenn Gott ein Bild, einen Eindruck schenkt, dass er dann auch die Botschaft dazu gibt. Dass er uns nicht in der Schwebe hängen lässt, was das zu bedeuten hat. Und dass wir dann nicht selber überlegen müssen, was das denn bedeuten könnte. Und das kann manchmal bedeuten, dass wir einen Eindruck noch weiter im Gebet vor Gott bewegen müssen, bis wir wissen, was will Gott uns durch das Bild sagen. Denn eine große Gefahr besteht nämlich darin, zu schnell zu interpretieren, was so eine Aussage eines Bildes sein kann, weil uns die Geduld oder auch die Demut fehlt, auf die Auslegung zu warten, die vielleicht mir oder auch jemand anders aus unserer Gemeinschaft gegeben wird. Und ein schönes Bild dazu finden wir beim Propheten Amos im Alten Testament. In Amos 8 heißt es da nämlich, wieder gab Gott der Herr mir eine Vision, können sagen, auch ein Bild, einen geistlichen Eindruck. Darin zeigte er mir einen Korb mit reifem Obst. Und er fragte mich, Amos, was siehst du? Und ich antwortete, einen Korb mit reifem Obst. Und jetzt drücken wir mal ganz kurz die Pausentaste. Was würde euch natürlicherweise in den Sinn kommen, wenn du jetzt so ein Bild, so einen Eindruck empfängst? Das hört sich doch super an, oder? Ein Korb mit Obst, das ist reif, da kommen mir so viele Assoziationen in den Sinn. Aber lass uns mal weiterlesen, was dann die Auslegung zu diesem Bild ist. Da sprach der Herr, ja, und so ist auch mein Volk reif fürs Gericht. Von jetzt an sehe ich nicht mehr über ihre Sünden hinweg. Ich gebe zu, das ist jetzt ein bisschen drastisches Beispiel, was ich gebe, aber es geht mir dabei um die Demut, dass wenn Gott uns einen Eindruck gibt, dass wir nicht sofort von uns selbst heraus interpretieren, sondern dass wir warten, Gott, was willst du mit dem Bild sagen? Und ich finde, dieses Beispiel bei Amos zeigt so schön die Gefahr, was passiert, wenn wir ganz schnell unsere eigenen Interpretationen oder unsere eigenen Ideen reinlegen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn Gott durch Bilder zu uns spricht, dann dürfen wir warten, dass Gott auch die Botschaft dahinter gibt. Wie gesagt, an jenem Abend in unserer Gebetswoche habe ich also den Eindruck geteilt und ich hatte auch die Demut besessen zu sagen, dass ich keine Auslegung zu diesem Bild habe. Und sofort sprang eine Frau auf und sagte, das ist doch ganz klar, das heißt, an dem Tisch sind noch viele Plätze frei, die Jesus noch nicht kennen. Und sie bezog diesen Eindruck auf das Thema Evangelisation. Wir sollen noch aktiver Menschen zur Entscheidung einladen, war so ihre Botschaft. Nachvollziehbar und theologisch auch nicht falsch, aber im Herzen spürte ich, nee, das ist es nicht. Das ist so ein logischer Erklärungsversuch. Lass uns warten, was hat Gott noch? Und dann sagte ein fast 90-jähriger alter Mann, und ich kann seine Worte jetzt nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber es war irgendwie so, die Stühle um den gedeckten Tisch sind leer, weil wir keinen Hunger haben. Weil wir keinen Hunger haben und deshalb nicht an den gedeckten Tisch kommen. Weil wir keinen Hunger haben. Als er das sagt, spürte ich ganz tief in mir, das ist die Auslegung. Da resonierte etwas in meinem Geist, denn ich spürte plötzlich Gottes Sehnsucht nach uns. Gottes Sehnsucht, mit uns am Tisch zu sitzen und mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich spürte auch seinen Schmerz über unseren mangelnden Hunger. Und auch im Raum war spürbar, dass das die Botschaft des Bildes war. Und das ist ja übrigens so ein Zeichen für Gottes Reden, wenn es in uns Ehrfurcht, wenn es in uns Sehnsucht, wenn es uns neuen Glauben oder uns sogar zur Umkehr bringt. Gott redet ja nicht, um uns zu verdammen, sondern um uns zu ihm zu ziehen. Und Gott spricht ja nie von Sackgassen, sondern Gott spricht von Wegen. Und Gott kommuniziert nie über Angst. Das ist nicht sein Wesen, sondern Gott spricht dann, um uns in Bewegung zu setzen, aber vor allen Dingen zuallererst, um uns näher an ihn heranzuziehen. Und an diesem Abend haben wir angefangen zu beten, dass Gott ganz neu hungrig macht nach ihm und nach seinem Geist. Und genau das brauchte unsere Gemeinde einen neuen Hunger, dass wir uns aufmachen, um uns an den gedeckten Tisch zu setzen. Und das ist irgendwie auch mein Eindruck von uns Christen in Deutschland. Wir sind irgendwie satt. Und zugleich bleiben wir doch ungestillt hungrig. Glaube ich, unsere Gefahr auch als Christen ist, dass wir uns so leicht unseren Hunger an anderen Stellen füllen, sodass wir meinen, wir sind satt. Ich weiß nicht genau, ob ihr versteht, was ich meine. Wir füttern uns mit zu vielem, aber nicht immer mit Gott. Wir füttern uns mit Instagram, mit Netflix, mit Nachrichten, mit unseren Lieblingsserien, mit all dem, was das Internet zu bieten hat an Gutem und weniger Gutem. Wir suchen Erfüllung in Beziehungen, im kulturellen Leben, im Körperkult, im Erfolg oder auch in den Urlauben, von denen wir hoffen, dass sie uns das Glück des Lebens versprechen. Alles gar keine schlechten Dinge, aber sie halten uns oft so beschäftigt, dass wir für Gott keine Zeit mehr haben. Wie gesagt, alles gute Dinge, die ich aufgelistet habe, gegen die es gar nichts zu sagen gilt, aber satt machen sie uns nicht. Denn satt, sagt die Bibel, macht allein Gott, der Vater, Jesus, sein Sohn und der Heilige Geist. Und darf ich dich fragen, und du musst mir nicht antworten, wie sieht's gerade bei dir aus? Wie sieht's gerade bei dir nach deinem Hunger nach Gott aus? Und ich frage das nicht, um dich zu beschämen, ich frage dich, um dich selbst mal neugierig zu machen, dich zu hinterfragen, ja, wie sieht's gerade in dir aus? Und wenn da gerade wenig Hunger ist, wo, wie und womit sättigst du deine Seele, dass da kein echter Hunger mehr nach Gott oder nach Zeit für Gott ist. Wie gesagt, wenn ich heute über den gedeckten Tisch und Hunger nach Gott spreche, dann nicht um euch oder hier irgendjemanden zu beschämen oder ein schlechtes Gewissen zu machen. Ganz im Gegenteil. Ich möchte dich und ich möchte auch mich heute Morgen neu hungrig nach Gott machen. Mit dir über Gottes Sehnsucht nach uns sprechen, der nämlich an dem Tisch sitzt, den er für uns gedeckt hat. An dem er geduldig und ganz einladend wartet, dass wir kommen. Und wenn Gott da am Tisch sitzt, dann lächelt er. Er sitzt da nicht mit einem gräbenversetzten Gesicht und sagt, warum bist du nicht gekommen? Sondern er lächelt, einladend zu kommen. Das Bild des gedeckten Tisches ist ja ein zutiefst biblisches Bild. Wir kennen vielleicht die bekannten Verse aus Psalm 23. Da heißt es, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und diese Aussage, die der Autor David da hier macht, die ist ziemlich unglaublich, denn der Tisch, an den uns unser himmlischer Vater einlädt, ist nicht nur einfach ein Tisch, also eine Tischplatte mit vier Beinen. Das Wort, das hier im hebräischen Text für Tisch gebraucht wird, meint hier eine gedeckte Königstafel. Es beschreibt einen sehr langen, großen, prächtigen Tisch, der für das Festessen des Königs und seiner Gäste gedacht war. Und David wusste, wie eine Königstafel aussieht. Und an so eine Tafel, sagt er, lädst du Gott uns ein. Und was da auf den Tisch kommt, ist keine dünne Gemüsebrühe, sondern ein nicht beschreibbares und auch ein nicht bezahlbares Festessen. Und die Aussage, die David hier macht, ist noch aus einem weiteren Grund unglaublich, denn hier heißt es ja, Gott ist derjenige, der uns die Königstafel bereitet. David bekennt hier, du Gott bereitest mir einen Tisch, eine Königstafel. Das war und das ist unter den Religionen ein absolutes Novum. Das ist die Einzigartigkeit, das Alleinstehungsmerkmal des christlichen Glaubens. Denn normalerweise, wenn ihr mal nachdenkt, müssen die Menschen ihren Göttern den Tisch decken. Und ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, weil ich das aus den anderen Religionen ja weiß, dass in der Regel müssen Menschen ihren Göttern den Tisch decken. So als Akt der Anbetung, aber vor allem auch, um ihre Götter oder ihre Ahnen zufriedenzustellen. Unser Gott aber, der christliche Gott, von dem heißt es, er deckt uns, er deckt mir den Tisch. Das heißt, nicht wir beschenken ihn, nein, Gott beschenkt uns. Nicht wir dienen ihm, nein, er dient uns. Und er hört nicht damit auf. Und wie groß das ist gar nicht zu beschreiben. Und dieses Bild des gedeckten Tisches, dieses Bild eines Festmahls, das finden wir im Alten wie im Neuen Testament. Zum Beispiel in Jesaja 25, da heißt es, hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Gemeint hier ist das eschatologische Mahl, also das Endzeitmahl, als Symbol für das Heil am Ende der Zeiten, das für Gerechtigkeit und für Überwindung des Todes steht. Aber auch im Neuen Testament lesen wir von Jesus, der immer wieder mit den Zöllnern, mit den Sündern ganz bewusst isst. Und auch das war damals schon ein revolutionäres Zeichen der Gnade, denn miteinander zu essen bedeutete damals und wie auch heute noch in Kulturen des vorderen Orients Freundschaft. Das heißt, Jesus bot den Sündern damals, wie uns Sündern heute, buchstäblich Freundschaft an. Und wie das Buch der Offenbarung, am Ende der Bibel lesen wir vom himmlischen Hochzeitsmahl. Da wird in Kapitel 19 vom Hochzeitsmahl des Lammes gesprochen. Wieder so ein endzeitliches Bild von einem Fest, bei dem Jesus, das Lamm, seine Braut, die Gemeinde empfängt. Wie so ein Bild für die vollkommene Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Und nochmal aus Offenbarung Kapitel 3, Vers 20 lesen wir diese Einladung, die Jesus ausspricht. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hören wird und sie auftut, zu dem werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Jesus liebt Tischgemeinschaft. Und das griechische Wort, was jetzt hier in Offenbarung 3 für Mahl benutzt wird, meint ebenfalls nicht so einen kleinen Snack, so einen kleinen Happen, den man mal schnell reinzwitschert, sondern hier ist auch von einem festlichen, von einem bedeutungsvollen Mahl die Rede. Und es ist ein Ausdruck von intimer Gemeinschaft und Ehre. Es geht also nicht bloß um Nahrungsaufnahme, sondern um ganz tiefe Begegnung. Und ich habe es gerade schon erwähnt, gemeinsam zu essen hatte in der damaligen Kultur eine viel tiefere Bedeutung, als Essen für uns heute bedeutet. Häufig ist ja Essen bei uns gar nicht mehr so groß, wir nehmen uns nicht mehr so viel Zeit, wir sind eine Instant-Gesellschaft, es muss schnell gehen, wir machen im schlimmsten Fall eine Dose auf oder fahren beim gelben M vorbei, wir nehmen uns auch gar nicht mehr so die Zeit, miteinander zu essen, ne, weil alles muss schnell gehen. Aber in der damaligen Zeit, wenn Gott übers Essen redet, dann hat er keine Instant-Gedanken. Dann geht es um Zeit, dann geht es um Gemeinschaft. Und das auch aus einem ganz bestimmten Grund. Denn miteinander zu essen, das bedeutet ein Zeichen von Gemeinschaft und von Freundschaft. Und es bedeutet Frieden, Frieden zu haben. Gemeinsam zu essen bedeutete, wir gehören zusammen. Es herrscht Frieden zwischen uns. Wer einmal mit jemandem zusammen gegessen hat, der galt jetzt nicht mehr als Feind, sondern er galt jetzt als Freund. Und deshalb war das gemeinsame Mahl auch oft ein Versöhnungsritual. Und wir lesen darüber zum Beispiel bei Jakob und Laban in 1. Mose 31. Und kein Wunder, dass die Pharisäer auch so entsetzt waren, als sie Jesus mit den aus ihrer Sicht Sündern zu Tische sitzen sahen. Wie kann Jesus Freunde unter den Sündern haben? Aber genau das ist unser Jesus. Jesus ist ein Freund der Sünder. Deshalb ist er ein Freund von dir und mir. Gemeinsam zu essen bedeutete auch die Feier eines Bundesschlusses. Also viele Verträge oder Bündnisse wurden damals nicht mit einer Unterschrift besiegelt, so wie wir das heute machen, sondern wurden mit einem Mahl besiegelt. Ich habe ja gelernt, wie man das bis heute beim Pferdekauf noch einen Vertrag noch per Handschlag besiegelt. Wenn man dann miteinander einschlägt, dann heißt es gekauft, Vertrag ist geschlossen, rechtlich besiegelt. Und das war damals im alten Vorderorient das gemeinsame Essen, war ein Vertragsabschluss. Und das sehen wir zum Beispiel nach dem Bundesschluss am Berg Sinai, essen Mose und die Ältesten in Exodus 24, heißt es vor dem Angesicht Gottes. Also es ist ein Zeichen der Annahme und dass zwischen Gott und dem Volk Israel Frieden geschlossen war. Und auch wenn wir in den Gottesdiensten das Abendmahl feiern, dann ist das viel mehr als einfach nur, ja, wir feiern Abendmahl. Nein, es ist die Erinnerung, dass wir durch das gemeinsame Essen des Brotes und Trinken aus dem Kelch mit Gott im Bund stehen. Wir feiern sozusagen diesen Bundesschluss, dass wir Freunde Gottes sind. Wir feiern mit dem Abendmahl in Erinnerung diesen Frieden, den wir mit Gott haben. Und gemeinsam zu essen war damals auch ein Zeichen von Status und Ehre. Wer am Tisch sitzen durfte, der war sozial anerkannt. Und der Sitzplatz, der hatte eine symbolische Bedeutung. Die Nähe zum Gastgeber war sozusagen ein Zeichen der Ehre. Wir lesen darüber auch in Lukas 14. Und in königlichen Höfen oder Tempeln waren Mahlzeiten auch oft ein Ausdruck von Macht und Rangordnung. Wer mit dem König aß, der war wer. Und jetzt denken wir daran, dass Jesus uns an seinen Tisch einlädt. Warum tut er das? Warum sehnt sich Jesus danach, mit uns am Tisch zu sitzen? Nun zunächst mal, er will uns erinnern, dass Frieden zwischen uns und ihm herrscht. Dass er ein für alle Mal Frieden gestiftet hat zwischen Sündern und Gott. Dass wir durch den Glauben und die Verbundenheit mit ihm in der Taufe, wir nicht länger Feinde, sondern seine Freunde sind, mit denen er gerne Zeit verbringt. Und es ist egal, wie deine letzte Woche war oder wie viel oder wie wenig du in der letzten Zeit ihm Beachtung geschenkt hast. Jesus möchte dich auch heute Morgen erinnern, du bist mein Freund. Jesus sehnt sich nach Tischgemeinschaft, weil er uns am Tisch erinnern möchte an den Bund, in dem wir stehen. Der Bund, der Gott zu unserem Vater macht und uns damit zu seinen Kindern. Am Tisch will Jesus uns erinnern, du bist gesehen, du wirst gehört, jemand achtet auf dich. Und ist das nicht unser tiefstes Bedürfnis, dass wir gesehen, dass wir gehört, dass wir beachtet sind? Und nicht, weil wir am Tisch etwas machen müssen, sondern weil Gott dort etwas für uns macht, der uns Identität zuspricht, der uns sagt, ich sehe dich, ich höre dich, ich achte auf dich. Er ist für uns da. Am Tisch werden wir an die Segnungen des Bundes erinnert, wo es in 2. Timotheus 2, Vers 13 so beschrieben wird, wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu, denn er selbst kann sich nicht verleugnen. Und am Tisch werden wir an unseren Status erinnert. Und das ist Jesus wichtig. Das Neue Testament benutzt ja Begriffe für uns wie wir sind Auserwählte, wir sind Geliebte, wir sind Heilige. Das heißt es im Kolosserbrief, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als die Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Was uns hier zugesprochen wird, das ist dein und mein Status, wenn wir mit Jesus in Beziehung leben. total unverdient, aber dennoch total wahr. Wir werden in der Bibel ja sogar als heilig bezeichnet, nicht weil wir uns immer heilig benehmen. Also ich kenne euch nicht, aber ich kenne mich und mein Herz und weiß, ich benehme wahrlich mich nicht immer wie ein Heiliger. Und trotzdem beschreibt die Bibel uns Nachfolger als Heilige, weil das unsere neue Identität ist, in die wir immer mehr hineinwachsen dürfen. So wie ein Prinz ja königlich geboren wird, aber erstmal in die Rolle hineinwachsen darf, was bedeutet, königlichen Blutes zu sein, königliche Verantwortung zu nehmen. So sagt Gott uns zu, in Jesus Christus bist du geheiligt, du bist ein Heiliger. Ja, wir benehmen uns nicht immer so, aber du darfst jetzt in diese Identität hineinwachsen. Und wenn Gott dich anschaut, dann sieht er nicht auf das, was letzte Woche schiefgelaufen ist. Dann sieht er auf das, was er in dir neu gemacht hat. Und ich weiß, das ist so schwer zu verstehen. Aber jetzt denk nochmal drüber nach. Jesus schaut nicht darauf, was du in der letzten Woche falsch gemacht hast, sondern sieht das, was Jesus in dir am Wirken ist. Was Jesus in dir neu gemacht hat. Und wir dürfen in unsere Rolle hineinwachsen. Also der gedeckte Tisch im Psalm 23 betont unsere Ehrung im Angesicht der Feinde. Und weil wir ebenso wie die Jünger damals aus uns heraus total unfähig sind, hatte Jesus den Heiligen Geist versprochen, den der Vater senden würde, der uns an die Wahrheit erinnert und uns in alle Freiheit führt. Und an Pfingsten kam dieser Heilige Geist und er zieht seither auch in unser Herz ein, wenn ein Mensch sich für Jesus öffnet, ihn zum Herrn und Gott seines Lebens macht. Und wir immer wieder sagen, Heiliger Geist, ich brauche deine Hilfe, ich bin unfähig, heilig zu leben. Ich schaffe das nicht, deinem Standard gerecht zu werden. Und es ist genau dieser Heilige Geist, der uns an die Segnungen des gedeckten Tisches erinnern möchte und sie uns immer wieder erfahrbar machen möchte. Denn, und das ist die gute Nachricht, der Heilige Geist ist derjenige, der uns hungrig macht, der uns erkennen lässt, wer Gott ist und was Gott für uns getan hat. Wir lesen 1. Korinther 2, Vers 12. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Das heißt, wir dürfen ganz bewusst dieses alte Gebet der Kirche beten, das da lautet, komm, Heiliger Geist. Es ist nicht so, dass er, wenn wir das beten, er nicht da wäre, er muss eingeladen werden. Aber wenn wir beten, komm, Heiliger Geist, dann öffnen wir unser Herz für sein Wirken und wir geben ihm die Erlaubnis zu kommen, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Und der Heilige Geist ist auch derjenige, der uns den Frieden erkennt und auch den Frieden erfahren lässt, den wir in Jesus haben. In Römer 5 heißt es, da wir nun gerecht geworden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Der Heilige Geist ist auch derjenige, der uns an den Bund erinnert. Das war mein zweiter Aspekt, dass Gott unser Vater ist. Und deshalb darfst du auch beten, komm, Heiliger Geist, offenbare mir den Vater. Lass mich spüren, dass ich sein Kind bin. Die meisten von uns, wir haben alle schräge Erfahrungen mit unseren irdischen Vätern gemacht. Auch ich als Pastorenkind, der ich einen tollen Vater habe, habe schräge Erfahrungen oder verletzende Erfahrungen mit meinem Vater gemacht. Und unsere verletzenden Erfahrungen, die wir mit Menschen machen, die übertragen wir ganz auch oft auch auf Gott. Wenn ich Menschen fragen würde, beschreibe mal, wie du dir Gott vorstellst, dann kriege ich manchmal ganz viele Informationen darüber, welche Erfahrungen sie mit ihrem irdischen Vater gemacht haben. Und so wie ich auch meine Vaterbeziehung aufarbeiten musste, Gott der Heilung geschenkt hat, ich mir die Schmerzpunkte meiner Vergangenheit anschauen musste und heil werden durfte, so darf ich erkennen, Gott ist ganz anders als wie die schmerzhaften Erfahrungen, die ich auch mit meinem irdischen Vater gemacht habe. Und wir dürfen den Heiligen Geist bitten, Heiliger Geist, ich habe vielleicht ein schräges Bild von Gott, dem Vater, weil ich eine schwierige Vaterbeziehung hier auf Erden habe oder hatte. Zeig mir, wer der wahre Vater ist. Und wenn du Angst vor Gott, dem Vater hast, dann schau dir Jesus an. Weil Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wie begegnet Jesus Menschen? Voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Güte, voller Treue. So ist auch Vater Gott. Wie gesagt, ich habe einen tollen Vater, aber der oft darin versagt hat, mir das zu geben und zu zeigen, was ich gebraucht hätte. Und das trage ich ihm nicht nach, ich mache mich nicht schuldig, ich versage ja selber als Vater. So schmerzhaft, dass ich sehe, ich mache mit meinen Kindern Fehler. Ich bin nicht der Vater, den ich gerne für sie sein möchte. Aber ich weiß, auch für meine Kinder dürfen sie meine Beziehung aufarbeiten. Und der Heilige Geist wird ihnen zeigen, wer der wahre Vater im Himmel ist. Und dass Gott der Vater im Himmel so viel besser ist, als das, was wir an Vaterschaft erlebt haben. Und so lohnt es sich, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, zu beten. Heiliger Geist, zeig mir, wie der Vater ist. Dann wächst unsere Freude und unsere Anbetung noch umso mehr. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns an den Bund erinnert, dass wir Gott zum Vater haben. Und der Heilige Geist ist auch derjenige, der uns an unseren Status, an die Ehre erinnert, die wir in Jesus Christus haben, wenn wir an ihn glauben. Und dass es ein Status ist, der bleibt. Ich weiß, ich bombardiere euch heute mit Bibelversen, aber mir ist das wichtig. Wenn Paulus schreibt an die Epheser hier diesen ganz wichtigen Text, ich bete darum, dass Gott euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennt. Und jetzt geht es um unseren Status. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, dem Glaubenden, am Werk ist. Der Heilige Geist ist also derjenige, der uns mit Gaben beschenkt, die wir hier einsetzen dürfen, dieses Erbe, das wir schon hier einsetzen dürfen, womit wir beschenkt sind. Also an der gedeckten Tafel begegnen wir der Liebe des Vaters. Da an dem Tisch, den Gott für uns deckt, begegnen wir der Liebe des Sohnes und der Liebe des Heiligen Geistes. Aber lieben, ganz ehrlich, warum fällt es uns so schwer, an diesen gedeckten Tisch zu kommen? Warum fällt es mir oft so schwer, an diesen Tisch zu kommen? Ist es Erwartungslosigkeit? Vielleicht, weil wir manches noch gar nicht erlebt haben und bisher gar nicht wussten, was es dort alles zu erleben gibt? Dass Gott da genau das für mich hat, was ich für mein Jetzt und Heute brauche? Also Erwartungslosigkeit? Ist es Gleichgültigkeit, weil wir denken, ach, anderswo werde ich besser versorgt, kriege ich schneller, kriege ich es einfacher? Oder ist es Bequemlichkeit? Weil das Einzige, was ich doch tun muss, ist, mich aufzumachen, an den Tisch zu setzen. Oder ist es der Teufel, der uns abhalten möchte, die Segnungen des Tisches zu erleben? Für mich war dieses Bild des gedeckten Tisches in diesem Jahr nochmal ein echter Gamechanger, weil ich ja durch diesen geistlichen Eindruck viel drüber nachgedacht habe. Und bis jetzt mache ich das immer wieder so, wenn ich die Bibel aufschlage oder mir Zeit für Gott nehme, dann möchte ich mir diesen gedeckten Tisch bewusst machen. Und wisst ihr, wie ich das mache? Ich halte dann ganz bewusst inne und mache mir das bewusst. Ich bin eingeladen. Der Tisch ist für mich gedeckt. Und ich mache das noch für mich noch praktischer. Ich mache das so. Ich nehme mir kurz Zeit und einatme ein paar Mal ein und aus. Und beim Einatmen, da bete ich oder mache mir bewusst, ich bin eingeladen. Und beim Ausatmen, atme ich aus, der Tisch ist für mich gedeckt. Und dieses ruhige Atmen macht mich ruhig und offen vor Gott. Und es macht mich auch erwartungsvoll. Nur um Missverständnis vorzubeugen, das Ein- und Ausatmen hat hier nichts mit Esoterik oder mit esoterischer Praxis zu tun. Nur falls das jemand hier gerade beunruhigen sollte. Gott hat uns so geschaffen, dass wir durch das bewusste Ein- und Ausatmen zur Ruhe kommen. Das ist etwas ganz Menschliches, was Gott in uns hineingelegt hat. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir vor ihm bewusst auch zur Ruhe kommen dürfen. Und das sollten wir auch nutzen. Und nur weil die Esoterik vielleicht Atemübungen für sich entdeckt hat oder für sich beansprucht, bedeutet es nicht, dass es falsch ist, dass wenn auch wir bewusst atmen. Und im Alten Testament wird der Heilige Geist ja selbst als Atem Gottes bezeichnet. Aber es hilft mir, erwartungsvoll zu werden, wenn ich beim Einatmen bete, ich bin eingeladen, der Tisch ist für mich gedeckt. Und das mache ich dann ein paar Mal und ich erlebe, ich werde ruhiger, das ist das ganz Natürliche, wenn man bewusst atmet, aber ich merke, wie in mir anfängt in dem Moment, sich etwas zu verändern, nämlich ich spüre, ich bin hungrig. Und ich spüre, da ist ein Gott, der für mich einen Tisch deckt. Und in mir wächst die Freude, zu entdecken, was auf diesem Tisch drauf ist. Und ich mache mir bewusst, wenn ich vor Gott komme, dann ist da nicht, wartet nicht Arbeit auf mich, sondern ein Geschenk, das Gott mir macht. Ich habe viel geredet, was wünsche ich mir? Wenn ich mir drei Dinge aussuchen darf, die du aus dieser Predigt rausziehst, dann ist dieses Bewusstmachen. Du bist eingeladen. Der Tisch ist für dich gedeckt. Zweiter Punkt ist, am Tisch geht es um Beziehung und nicht um Leistung. Oder darum, irgendjemanden Gott zufriedenstellen zu müssen. Im Englischen heißt es so schön, bei Gott geht es um Relationship und nicht um Religion. Weil Religion hat immer etwas, was ich tun muss. Und Beziehung heißt, ich bin geliebt, angenommen, da möchte jemand Gemeinschaft mit mir. Und bei Gott geht es um Gemeinschaft und nicht, dass ich ihn zufriedenstelle, indem ich etwas tue. Beziehung heißt Kommunikation, reden, aber auch hören, was Gott zu sagen hat, der uns trösten, der uns ermutigen und der uns führen möchte. Und noch diesen dritten Aspekt raus für euch. Erinnert euch an dieses alte Gebet, das die Kirche ja seit Jahrtausenden betet, komm, Heiliger Geist. Als Grundvoraussetzung, dieses, als Ausdruck meiner Hilflosigkeit, noch Abhängigkeit, zu sagen, Gott, ich bin vielleicht gerade gar nicht hungrig oder ich habe keine Ahnung, was du mir gegeben hast, aber Heiliger Geist, komm und begegne mir jetzt, wenn ich in deinem Wort lese, lass es mich verstehen. Begegne mir in den Herausforderungen, stärke mich für das, was ich gerade brauche. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns aufschließt, was da alles auf dem Tisch liegt. Und zu diesem Tisch sind wir eingeladen. Bist du eingeladen, ob du Jesus kennst oder noch nicht? Aber heute ist auch deine Einladung, dass Jesus sich an seinem Tisch einlädt und du darfst ihm da begegnen. Und er sagt dir oder er will dir sagen, ich kenne dich. Ich kenne dich mit deiner Sehnsucht. Ich kenne dich mit deinem Suchen. Ich kenne dich mit deinem Hunger. Ich kenne den Schmerz, der dich zu manchen Verhaltensweisen treibt, die du lieber nicht tun würdest, die du lieber verstecken würdest, mit denen du lieber direkt aufhören könntest. Er sagt, ich sehe, was dahinter steckt und ich habe Barmherzigkeit mit dir. Ich habe Erbarmen und Liebe für dich. Und er sagt, komm, hier bist du richtig. Hier darfst du sein. Hier musst du nicht was machen, sondern hier darfst du genießen, dass du ein geliebter Mensch bist, wertvoll, geachtet. Jesus Christus lädt dich ein an diesen Tisch. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann darfst du ganz einfach heute vielleicht zum allerersten Mal beten, Jesus, hier bin ich. Ich kenne dich doch nicht, aber ich möchte an diesem gedeckten Tisch sitzen, wo ich dich besser kennenlerne. Und dann sagst du, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Komm du in mein Leben. Und darfst du all das erleben, worüber ich heute gesprochen habe. Ich möchte die Predigt abschließen mit dieser Übung, wenn du möchtest oder bereit bist, dich darauf einzulassen, dass wir uns mal einen kurzen Moment Zeit nehmen, wo du einfach für dich das mal diese Atemübung machst, wo du einatmest und dir bewusst machst, ich bin eingeladen. Wow, was ist das für ein Vorrecht. Wer ist nicht gerne Gast? Ich bin eingeladen. Da will jemand Zeit mit mir, deshalb lädt er mich ein. Und beim Ausatmen zu beten, der Tisch ist für mich gedeckt. Dass wir es unserer Seele zusprechen, dass ich meiner Seele zuspreche, Friedemann, das ist ein Gott, der hat einen Tisch für dich gedeckt. Du bist schon blöd, wenn du nicht dahin gehst und isst. Einfach an Einung, wenn du das möchtest, ein paar Mal zu machen. Wenn dir das mit dem Atmen strange vorkommt, du möchtest nicht, überhaupt kein Thema, dann freu dich einfach an diesem Gedanken und denk darüber nach, wow, ich bin eingeladen, der Tisch ist für mich gedeckt. Ich möchte einmal kurz beten, weil ich glaube, es könnte so ein heiliger Moment sein, wo Gott uns auch jetzt schon begegnen möchte. Und dann gebe ich ein bisschen Zeit, dass ihr einfach atmet und ich schließe nochmal mit Gebet ab. Jesus, du bist ein wunderbarer Gastgeber. Du hast den Tisch für uns gedeckt und du ehrst uns, indem du uns einlädst, an deinen Tisch zu kommen. Und dort willst du uns begegnen. Dort möchtest du uns zusprechen, was unsere Seele zu hören braucht. Dort möchtest du uns ermutigen. Dort möchtest du uns vielleicht auch korrigieren, weil du es gut mit uns meinst und weißt, was uns schadet, was der richtige Weg ist. Und dort willst du uns einfach zusprechen, dass wir wertvoll sind in deinen Augen. Einfach so, wie du uns geschaffen hast. Und sehr oft sind da so viele Dinge, die uns abhalten, die unseren Hunger so scheinbar stillen, dass wir uns gar nicht aufmachen an deinen Tisch. Und ich möchte beten, Heiliger Geist, dass du heute Morgen in uns allen, auch in mir, wieder ganz neu die Sehnsucht nach diesem gedeckten Tisch gibst, dass du uns hungrig machst und dass du alles wegnimmst, was uns hindert, zu glauben, dass auch wir an diesem Tisch willkommen sind. Dass du die Lügen zerbrichst, die uns davon abhalten, zu glauben, dass du uns anlächelst. Dass du uns heilst, wo wir ein schräges Vaterbild von dir, Vater Gott, haben. Und am Tisch vor dir, da entdecken wir, wie du Gott bist, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dass du so viel besser bist, als wir es jemals geglaubt haben. Und so, Heiliger Geist, lade ich dich ein, komm, Heiliger Geist, jetzt. Und gebrauch noch diese einfache Atemübung, um in uns Glauben und neue Sehnsucht zu wecken. Danke, dass du sprichst. Danke, dass du wirkst. Und wie gesagt, einfach einen kurzen Moment der Stille. Und du möchtest, atme ein und aus. Oder ergreif diesen Satz einfach im Glauben und sei mal wachsam mit deinem Geist, was passiert. Danke, dass du unglaublich gut bist. Danke, dass es dir um Beziehung zu uns geht und nicht darum, dass wir Dinge richtig machen. Jesus, danke, dass du alles richtig für uns gemacht hast. Du bist allein gut. Wir müssen nicht erst gut werden, damit du uns liebst. Wecke in uns diese Sehnsucht nach dir, dass unsere Dankbarkeit und Liebe uns motiviert, dir unser ganzes Leben zu schenken, dir 100% zu vertrauen, weil du gut bist, weil wir wissen dürfen, dass wir nicht zu kurz kommen mit dir Vertrauen. Ich danke so sehr, dass du gnädig bist mit unseren wunden Punkten und dass du unser Suchen siehst und auch unser Suchen siehst, wo wir uns an falschen Dingen sättigen. Und dass du uns heute Morgen lockst an deinen Tisch. Danke, Heiliger Geist, dass du heute Morgen am Wirken bist und dass du mit dieser Woche weiter mit uns gehst und an uns wirken wirst. Danke, dass es nicht auf uns ankommt, sondern dass wir uns auf das stellen dürfen, was Jesus für uns getan hat und dass das ausreicht. Danke, Jesus, dass wir in dir eingeladen sind. Zum gedeckten Tisch. Amen. Wenn wir Zeit haben, Gott mit Liedern weiter anzubeten, dann wollen wir es genau aus dieser Haltung tun, aus Dankbarkeit, weil der Tisch gedeckt ist. Wir machen nicht Lobpreis, damit wir am Ende noch die Einladungskarte bekommen. Nein, die haben wir schon in der Hand. Und wenn wir Lobpreis machen, dann tun wir das am gedeckten Tisch. Wir dürfen erwartungsvoll sein, dass Gott uns begegnet, wo wir uns aufmachen, ihm zu begegnen. Gott segne uns. Amen. Danke.